Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Rechtssicherheit. Was die Providerbranche in Sachen Vorratsdatenspeicherung noch erwartet. Ambivalenz. Wie sich die Internetkonzerne zu den Protesten im Iran verhalten. Datenraum. Die EU-Kommission drängt die multinationalen Technologiefirmen zurück. Maschinenraum. Das Internet der Dinge soll als Datenquelle erschlossen werden. Und das digitale Logbuch. Datenzwerge.
So richtig überrascht hat es ja niemanden mehr, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Denn schon in einigen Verfahren, bei denen es um die Gesetze anderer EU-Mitgliedstaaten ging, war die Haltung des Gerichtes eigentlich immer klar. Eine anlasslose Speicherung aller Kommunikationsmetadaten, die verstößt gleich gegen mehrere Rechtsgrundsätze der EU-Charta. 15 Jahre schon schwelt dieser Streit und eine ablehnende Haltung hatten nicht nur Datenschutzaktivisten in der EU, sondern auch die Internetprovider. Oliver Süme, den Vorstandsvorsitzenden von ECO, Verband der Internetwirtschaft, habe ich gefragt, ob mit dem EuGH-Urteil diese Woche die Sache nun durch ist.
Das ist unsere große Hoffnung, dass das jetzt ein so deutliches Signal des Europäischen Gerichtshofs gewesen ist, dass auch die Politik verstanden hat, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht nur ein Irrweg ist, sondern insbesondere auch, dass sie ein völlig unverhältnismäßiger Eingriff in Grundrechte ist und deswegen jetzt endgültig das Thema beerdigt wird.
Was hatte denn die Internetwirtschaft so sehr an der Vorratsdatenspeicherung gestört?
Also der Kern unserer Argumente war eigentlich die Kombination von dreierlei. Zum einen haben wir von vornherein gesagt, eine anlasslose und allgemeine Datenspeicherung kann niemals verhältnismäßig sein und niemals im Einklang mit den Grundrechten der EU-Grundrechtecharta und auch der deutschen Verfassung. Insofern haben wir es als Verfassungsrechtseingriff gesehen. Das in Kombination mit dem Umstand, dass bisher überhaupt nicht dargelegt wurde, dass eine solche Vorratsdatenspeicherung einen Mehrwert in der Strafverfolgung bringen würde, plus dem dritten Punkt, nämlich die außerordentlich hohe organisatorische und auch finanzielle Belastung für die Internetwirtschaft, die ja die Technik für ein solches System erstmal hätte bauen müssen. Damit wären Kosten verbunden gewesen von mehr als 500 Millionen Euro. Und dieser Dreiklang quasi hat uns zu dieser Position veranlasst, die wir in der Tat sehr früh eingenommen haben. Wir haben schon vor 15 Jahren uns gegen die Vorratsdatenspeicherung gewehrt und deswegen freuen wir uns natürlich darüber, dass der EuGH jetzt diese Entscheidung getroffen hat.
Insbesondere bei dem zweiten Punkt, den Sie aufgezählt haben, sind Sie ja damit konfrontiert, dass Konservative und Sicherheitspolitiker allgemein in Deutschland genau das bestreiten, dass das keinen Effekt hätte, sondern sie verweisen immer darauf, wie wichtig das sei, vor allen Dingen in Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder ein wirksames Mittel in der Hand zu haben. Und das würde fehlen, wenn die Vorratsdatenspeicherung nicht da ist.
Ja, das wird in der Tat in allen möglichen Zusammenhängen immer wieder behauptet und betont. Den Beweis dafür ist man bisher schuldig geblieben. Und selbst wenn in Einzelfällen tatsächlich eine IP-Adresse einen richtigen Ermittlungsansatz geben könnte, heißt das noch lange nicht, dass das dazu berechtigen kann, sämtliche Daten von allen Bundesbürgern vorab auf Verdacht allgemein und anlasslos zu speichern. Wenn es dort Ermittlungsansätze gibt, dann muss man darüber nachdenken, wie wir ein verhältnismäßiges, ein rechtsstaatliches, legitimes Instrument einführen können. Und da gibt es ja durchaus Ansätze und Diskussionen, andere als die der Vorratsdatenspeicherung. Insofern denke ich schon, dass man auch da die Verhältnismäßigkeit wahren muss, aber vor allen Dingen auch den Nachweis dafür erbringen muss, dass denn eine solche Datenauswertung tatsächlich einen Mehrwert bietet.
Nach dem Urteil ist ja das politische Berlin unterwegs zu gucken, was man mit dem Urteil oder trotz des Urteils noch machen kann in Richtung Vorratsdatenspeicherung. Insbesondere die Ampelkoalition ist da auf völlig unterschiedlichen Gleisen mehrfach unterwegs. Was erwarten Sie, was politisch da in der Diskussion jetzt auf Sie als Internetanbieter und Kommunikationsanbieter zukommt?
Da haben wir eine ganz klare Erwartungshaltung und die besteht darin, dass die Bundesregierung jetzt ihre Hausaufgaben machen muss und die bestehen darin, in einem ersten Schritt zunächst mal Rechtssicherheit zu schaffen. Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Eingriffe in ihre Grundrechte und Rechtssicherheit für die Telekommunikations- und Internetunternehmen, die ja in einem Schwebezustand stehen. Und das kann nur dadurch gelingen, dass jetzt erstmal die aktuelle gesetzliche Regelung aufgehoben wird, sprich mit einer gesetzlichen Regelung klar sichergestellt wird, dass die aktuellen Bestimmungen eben ja aus dem Gesetz verschwinden. Das muss der erste Schritt sein, um überhaupt erstmal Rechtssicherheit für alle Beteiligten herzustellen. In einem zweiten Schritt wird dann sicherlich die Diskussion darum aufkommen, was es für alternative Wege gibt. Dieser Diskussion stellen wir uns natürlich gerne. Es gibt ja durchaus gute Ansätze an Alternativen. Aber im ersten Schritt nochmal, das ist ganz wichtig, muss jetzt Rechtssicherheit herrschen und die aktuelle gesetzliche Regelung aufgehoben werden.
Sie haben ja eben in der Aufzählung Ihres Dreiklangs auch davon berichtet, dass eben halt bei Ihren Mitgliedsunternehmen für die Vorratsdatenspeicherung ein extrem hoher Aufwand getrieben werden musste, dass Kosten entstanden sind, dass Einrichtungen geschaffen werden mussten. Das ist ja lange nicht vorbei. Das heißt also, an diesem dritten Punkt haben Sie doch eigentlich nichts gewonnen, wenn Sie weiterhin zum Beispiel IP-Adressen speichern müssen oder wenn Sie im Falle des Falles auf richterliche Anordnung zum Beispiel einen Quick-Freeze durchführen müssen.
Genau, die Branche wehrt sich ja auch gar nicht grundsätzlich dagegen, dass sie mit Strafverfolgungsbehörden kooperiert. Und was die Provider denn tun können, dafür sind sie auch bereit, natürlich Geld in die Hand zu nehmen, um entsprechende Infrastrukturen aufzubauen. Aber natürlich nur dann, wenn klar ist, dass die nächste gesetzliche Regelung nicht wieder beim EuGH landet und wir wieder über Jahre oder wie im letzten Fall Jahrzehnte fast in einem Zustand der Rechtsunsicherheit eben diese Investitionen stemmen, obwohl zumindest in weiten Teilen Einigkeit darüber bestand, dass die gesetzliche Regelung nicht Bestand halten würde.
Am Ende sollte es ja unser aller Interesse sein, auch sicherlich das Interesse Ihrer Mitgliedsunternehmen, ein Mittel den Strafverfolgungsbehörden an die Hand zu geben, mit denen sie wirklich effektiv arbeiten können bei der Bekämpfung von Kriminalität, die sich digitaler Kommunikationsmittel bedient. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine vernünftige Lösung aus, die diese Wirksamkeit hat und eben halt dann auch rechtsstaatlich für Sie in Ordnung ist?
Ja, wir bewerben ja schon seit vielen Jahren das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Das ist auch schon teilweise relativ detailliert ausgearbeitet worden. Und bei diesem Quick-Freeze-Verfahren könnte man eben auch die Vorgaben des EuGH, die er ja in seinem Urteil sehr detailliert herausgearbeitet hat, einhalten, weil man dann eben aufgrund eines konkreten ersten Verdachts die Unternehmen bitten würde, gewisse Datensätze einzufrieren, deswegen Quick-Freeze. In einem zweiten Schritt müsste dann über eine richterliche Genehmigung die Übermittlung dieser Datensätze an die Strafverfolgungsbehörden genehmigt werden. Dieses zweistufige Verfahren stellt eben sicher, dass nicht anlasslos alles gespeichert werden muss, sondern eben ein konkreter Anlass besteht, die Unternehmen erstmal schnell handeln können, Daten sichern können. Das liegt im Interesse der Ermittlungsbehörden und dann in einem zweiten Schritt eben ein rechtsstaatliches Verfahren vorsehen und damit eben auch den Anforderungen des EuGH aus seinem Urteil Genüge getan werden würde.
Über die abgesagte Vorratsdatenspeicherung sprach ich mit Oliver Süme, dem Vorstandsvorsitzenden von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Solche Urteile wie die des EuGH in Sachen Vorratsdatenspeicherung, die kann man gut und gerne auch als Privileg jener Menschen sehen, die in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben. Die Bürgerinnen und Bürger des Irans dagegen, die haben aktuell mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Denn ihr Protest entzündet am Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam, der wird nicht nur auf der Straße blutig unterdrückt, sondern auch im Netz und in den sozialen Medien. Welche Rolle spielen dabei die amerikanischen Internetkonzerne? Diese Frage hat sich mein Kollege Nils Dams gestellt.
Straßenkämpfe zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften, brennende Autos, Frauen zünden ihre Kopftücher an, jubeln, tanzen. Die sozialen Netzwerke sind voll mit diesen Handyvideos. Wo und wann sie genau entstanden sind, das ist kaum zu überprüfen. Es wären aber wohl noch viel mehr, wenn das Internet im Land funktionieren würde. In Iran selbst haben gerade nur wenige die Möglichkeit, die Clips zu empfangen oder zu verbreiten. Das zeigen Analysen auf Seiten wie netblocks.org. Die Organisation mit Sitz in London überprüft weltweit Datenflüsse in Echtzeit. Auf den Berichten für Iran steht sehr oft das Wort Down oder Erreichbarkeit 0%. Auch bei den beiden wichtigsten Kommunikations-Apps in Iran, WhatsApp und Instagram, die zum kalifornischen Meta-Konzern gehören. Instagram sei das letzte unzensierte Social-Media-Angebot im Land, wie die Menschenrechtsorganisation Article 19 schreibt. Aber ob das stimmt, das ist umstritten. Auch außerhalb Irans.
Ja, Instagram hat einen meiner Posts mit 3,3 Millionen Views gelöscht,
schreibt Saman Ababi bei Twitter. Der Journalist und Fernsehproduzent wurde in Teheran geboren und lebt jetzt in den USA. Viele weitere seiner Posts zu den Protesten sind aber verfügbar. Auch der britische Fernsehsender Manoto TV berichtet, dass eigene Posts zu den Protesten von Meta gelöscht worden seien. Ähnliche Tweets gibt es auch von deutschen Usern. Die Kritik geht aber weiter. Meta lösche die Videos und arbeite dabei mit der iranischen Regierung zusammen. Ein Interview dazu will uns Meta nicht geben, sondern schickt uns ein schriftliches Statement.
Wir schränken weder den Zugang zu unseren Apps im Iran ein, noch zensieren wir auf Geheiß der iranischen Regierung die Stimmen anderer. Wir konzentrieren uns weiter darauf hin, dass so viele Menschen wie möglich unsere Dienste nutzen können, um das zu teilen, was ihnen wichtig ist.
Wie das Meta konkret anstellen will, steht da nicht. Aber der Konzern bestreitet gar nicht, dass Posts gelöscht werden und schreibt weiter:
Wir entfernen nur Inhalte, die gegen unsere Regeln verstoßen.
Gemeint sind die für alle Inhalte geltenden Gemeinschaftsrichtlinien. Sie verbieten Posts, die zum Beispiel zu Gewalt aufrufen oder Hassrede enthalten. Kritik an gelöschten Videos zu Protesten in Iran ist nicht neu.
Fuck all die Tech-Firmen, die Videos von Iranern löschen, die auf den Straßen getötet werden. Warum löscht ihr keine Beamten der Islamischen Republik?
Twittert Masih Alinejad im Mai. Auch sie stammt aus Iran und lebt in den USA. Sie ist Journalistin und Frauenrechtsaktivistin. Bei Instagram folgen ihr knapp 8 Millionen Userinnen und User. Und es gibt Hinweise darauf, nach denen ihr Account gelöscht werden sollte. Aber nicht von Meta, sondern von Mitarbeitern einer externen Firma, die sich im Auftrag von Meta um die Moderation von User-Kommentare kümmert. Einem Bericht der BBC zufolge soll der iranische Geheimdienst Mitarbeiter kontaktiert haben.
So nach dem Motto, wenn du bestimmte Accounts löschst, dann kriegst du pro Account 5.000 bis 10.000 Euro.
Das ist der freie Journalist Bamdad Esmaili aus Köln, der den Bericht mitrecherchiert hat.
Da habe ich nachgefragt, wer zum Beispiel, und dann sagte er Masih Alinejad.
Allerdings gibt es keine Belege, das sind Aussagen von einem Mitarbeiter und einem Ex-Mitarbeiter, die beide anonym zitiert werden. Auch Meta weist die Vorwürfe zurück. Zum Thema Internet in Iran gibt es noch eine Aussage bzw. ein Tweet. Er kommt von Elon Musk, dem Chef von SpaceX. Er wolle versuchen, Iran aus dem All via Satellit mit dem Internet zu verbinden. Starlink heißt der Service. Um die nötigen Empfangsantennen dafür aber ins Land zu bringen, dafür brauche man noch eine Ausnahmeregelung. Wie weit der Plan schon sei, dazu twittert er nichts.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Artificial Intelligence is about big data. Data, data and again data.
Bei der künstlichen Intelligenz geht es um Big Data. Um Daten, Daten und nochmal Daten. Wir wissen, je mehr Daten wir haben, desto besser sind unsere Algorithmen. Das ist eine sehr einfache Gleichung.
Ja, diese einfache Gleichung machte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor gut anderthalb Jahren bei der Vorstellung der europäischen Datenstrategie auf. Im Rahmen dieser Strategie will die Europäische Union auch ein spezielles Datengesetz beschließen, nämlich den European Data Act. Mein Kollege Achim Killer verfolgt diesen ganzen Komplex für Sie. Achim, ordnen Sie doch erst einmal die Gesetze für uns ein. Es ist ja nicht nur das Datengesetz, sondern ein ganzes Bündel von neuen Vorschriften unterwegs. Und das macht es ja ehrlich gesagt auch immer ein wenig kompliziert auf der europäischen Ebene.
Ja, seit Jahren versucht die EU, die digitalen Märkte zu regulieren und verabschiedet dazu nur wirklich am laufenden Band ein Gesetz nach dem anderen. Digital Markets Act, Digital Services Act, Datenschutzgrundverordnung und jetzt den Data Governance Act und den Data Act. Die überschneiden sich teilweise inhaltlich, heißen alle so ähnlich und werden in 2 Dutzend Amtssprachen übersetzt. Da verwechselt man leicht was. Ich würde so sagen, das bislang wirkmächtigste Gesetz ist sicherlich die Datenschutzgrundverordnung, die schützt personenbezogene Daten. Und was zur europäischen Datenstrategie gehört, also dem Data Act, das ist noch der Data Governance Act, das ist das genaue Gegenteil davon. Da geht es darum, der Wirtschaft Daten zu erschließen. Im Prinzip unproblematische Daten, solche, die beim Betrieb von Maschinen und Anlagen anfallen und dem Internet der Dinge.
Und wie weit ist der Gesetzgebungsprozess jetzt fortgeschritten?
Der Data Governance Act ist im Juni in Kraft getreten und vom Data Act liegt ein Entwurf der Kommission vor. Der wird derzeit diskutiert. Oder anders gesagt, da sind derzeit Wirtschaftslobbyisten und NGOs sehr aktiv.
Der European Data Act soll also europäischen Unternehmen das Internet der Dinge erschließen, jenen Teil des Internets, der am stärksten wächst und wo Sensoren und Maschinen Daten erzeugen, die zwar bislang kaum genutzt werden, aber trotzdem im ökonomischen Sinne vielversprechend sind.
Wir wollen den Europäern einen besseren Zugang zu den Daten geben, die bereits generiert werden. Diese Daten haben eine hohe Qualität, weil unsere Wirtschaft sehr vielfältig ist.
So Ursula von der Leyen. In der Industrie 4.0 etwa fallen sehr viele wertvolle Maschinendaten an. Solche Daten werden verwendet, um den störungsfreien Betrieb einer Maschine sicherzustellen. Hersteller können sie ebenfalls nutzen, um ihre Produkte zu verbessern, was aber vor allem kleine Unternehmen nur selten tun. Dritte hingegen sind ausgeschlossen. Das soll der Data Act ändern. Unternehmen bekämen demnach ein Zugriffsrecht auf fremde Maschinen- und Gerätedaten. Staatliche Stellen ebenfalls, aber nur eingeschränkt. Damit der Zugriff praktisch möglich wird, müssen die begehrten Daten entsprechend formatiert sein. Professor Mark Oliver Pahl. Er betreibt den Blog Future IoT.
Ich forsche jetzt seit 20 Jahren fast im Internet der Dinge. Und das Problem von Anfang an und auch immer noch ist Heterogenität. Das heißt, wir haben viele Hersteller, die Produkte auf den Markt bringen. Und diese Hersteller haben ursprünglich kein Interesse daran, Standardisierung zu machen, also sich darauf zu einigen, dass Daten für eine bestimmte Anwendung in einem bestimmten Format sind.
Deshalb schreibt der Data Act vor, offene Standards zu verwenden. Und wo nicht vorhanden, sollen europäische Normungsstellen sie schaffen. Die privaten oder geschäftlichen Nutzer eines digitalen Geräts und eines Dienstes sollen über die anfallenden Daten informiert werden und ebenfalls Zugang dazu erhalten. Ausgeschlossen hingegen sind die großen Internetkonzerne. Sie werden im Vorschlag der EU-Kommission wie schon zuvor im Digital Markets Act als Gatekeeper bezeichnet. Insgesamt sollen so technisch und rechtlich einheitliche Datenräume entstehen, etwa im Bereich der Mobilität, im Gesundheitswesen und der Industrie. Und die verschiedenen Datenräume würden sich dann zu einem gemeinsamen europäischen Binnenmarkt für Daten ergänzen.
Wir müssen Datenräume anbieten, in denen man seine Daten nicht nur speichern, sondern auch mit anderen teilen kann. Deshalb wollen wir europäische Datenräume schaffen, wo Unternehmen, Regierungen und Forscher Zugang zu den Daten haben, die sie für ihre Innovationen benötigen.
Die EU-Kommission will der europäischen Wirtschaft Daten aus der Industrie und dem Internet der Dinge erschließen. Informationen zum geplanten Data Act haben wir gerade gehört. Achim, wie kommt denn der Entwurf beim Fachpublikum an?
Naja, die Wirtschaftsverbände kritisieren ein paar Details, sind aber insgesamt sehr angetan. Was nicht verwunderlich ist, ist es ja im Prinzip ein Wirtschaftsförderungsgesetz, mit ein paar Pflichten zwar, die Unternehmen auferlegt werden, vor allem Daten bereitzustellen, aber dafür sollen sie auch von den Nutznießern, den Unternehmen, die die Daten dann bekommen, entschädigt werden. Also die Wirtschaft kann nicht klagen.
Und sonst, es gibt ja noch andere Gruppen und Organisationen, die versuchen, auf die Gesetzgebung in Brüssel Einfluss zu nehmen.
Ja, Datenschützer haben Einwände. Beim Data Act geht es zwar eigentlich um nicht personenbezogene Daten, aber, um beim Beispiel zu bleiben, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann sind die Ortsdaten von mir und meinem Auto identisch. Also personenbezogene und nicht personenbezogene Daten auseinanderzuhalten, ist gar nicht so einfach. Im Gesetzesentwurf steht, im Zweifel habe der Datenschutz Vorrang, aber Leute mit ein bisschen Erfahrung mögen das nicht so recht glauben. Wenn das Gesetz mal in Kraft ist, wird da sicherlich noch einiges vor Gericht geklärt werden müssen. Und die staatlichen Zugriffsmöglichkeiten auf Industriedaten sind natürlich ein Kritikpunkt.
Und wieso? Die sind doch sehr eingeschränkt, wie es im Beitrag hieß.
Ja, eben deshalb gibt es Kritik. Um Unternehmensziele zu verfolgen, darf man auf Daten anderer zugreifen. Aber der Staat, der nach allgemeiner Auffassung doch das Gemeinwohl im Auge haben sollte, der darf das nicht. Nur im Fall eines öffentlichen Notstandes, wie es im Verordnungsentwurf heißt, da soll das möglich sein. Also das ist ein eklatantes Missverhältnis. Aber man soll nun mal kein Verbraucher- und auch kein Datenschutzgesetz werden, sondern ein Außenwirtschaftsgesetz.
Was heißt das nun?
Aktuell geht's international darum, nach wessen Vorstellungen das Internet organisiert wird. Nach chinesischen, US-amerikanischen oder europäischen. Und das heißt vor allem, welchen Unternehmen nützt es? Den zwar kapitalistischen, aber staatlich gesteuerten chinesischen, den großen Internetkonzernen oder der in weiten Teilen mittelständisch geprägten europäischen Wirtschaft.
Und was machen China und die USA auf diesem Gebiet?
Nix. Die dortigen Regierungen und Parlamente müssen nichts tun. In China braucht es keine Gesetze, damit Unternehmen sich an staatliche Vorgaben halten. Und in der US-Administration muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, wie denn der amerikanische Datenraum so aussehen sollte. Das haben dort Microsoft, Amazon und Google übernommen. Die legen Formate, Protokolle und andere Standards fest. Deshalb ist auch der Data Act ein Gesetzesentwurf, wie man es von der EU-Kommission gewohnt ist. Einer, in dem es um die einschlägigen Konzerne geht, Unternehmen, die jeder kennt, die man aber halt in einem Gesetzestext nicht namentlich nennen kann.
Über das neue Datengesetz der Europäischen Union sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25867.
Na, Knacki, jetzt können wir endlich wieder offen telefonieren. Freust du dich?
Wie meinst du das?
Keine Vorratsdaten mehr. Endlich anonym.
Ha, ha, ha. Darf ich lachen?
Warum?
Weil Vorratsdatenspeicherung braucht kein Mensch. Niemals. Never ever.
Weil?
Weil ich weiß, was du am 11.11.2011 gemacht hast. Will ich aber gar nicht wissen.
Vielleicht will's ja mal eine Tatortkommissarin wissen, Knacki. Na,
dann ist der Tatort aber aus dem letzten Jahrhundert, Dicker. Weil diese Frage gar nicht mehr gestellt zu werden braucht. Deine Kommissarin sieht dein Zertifikat und sagt, oh, ich kombiniere, der Dicke hat schon seit einer Woche Besuch.
Stimmt sogar, woher weißt du?
Weil du beim Bäcker plötzlich Brezeln kaufst und im Supermarkt eine ganze Menge Sachen, die du nur kaufst, wenn Besuch kommt. Kerzen zum Beispiel. War sicher ein romantischer Abend, Dicker, wa?
Sag mal.
Seit heute ist dein Besuch wieder weg.
Ey, Knacki.
Tja, Dicker, das verrät mir deine Waschmaschine.
Ich hab doch gar nichts gewaschen.
Aber du hast Bettwäsche reingepackt. Und der Stuhl im Schlafzimmer steht wieder am alten Platz.
Ey, hast du heimlich Kameras installiert bei mir? Im Schlafzimmer?
Keine Angst, Dicker. Dein Staubsauger hat mir das mit dem Stuhl verraten. Und die Waschmaschine petzt. Da passen nur noch ein paar Unterhosen rein.
Meine Waschmaschine?
Deine Waschmaschine ist auch eine smarte Waschmaschine. Die weiß sogar, was drin ist, wenn in der Wäsche noch ein Airfit-Chip steckt. Und dein smarter Wasserzähler petzt ab morgen, dass du wieder sparsam duscht, dein Router läuft im Normalbetrieb, dein Besuch ist weg. Niemand braucht Vorratsdaten. Ich auch nicht. Ich muss nur sammeln, was deine fleißigen Heinzelmännchen ihren Herstellern petzen.
Heinzelmännchen?
Du kannst auch Datenzwerge sagen. Jeder smarte Zwerg heiligt die Mittel.
Aber beim Bäcker und im Supermarkt zahle ich deswegen immer bar.
Genau, die Kohle hast du aus dem Automaten. Für die Brezeln beim Bäcker den Zehner, der hat die Nummer 041076 und im Supermarkt hat es einen 50er, Nummer 905628. Dein Kontostand ist über.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die IT-Systeme des Bundes sind weiterhin nicht umweltfreundlich. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Rechenzentren des Bundes werden im Vergleich zu den Anlagen von IT-Konzernen wie Google, Microsoft oder Amazon deutlich weniger umweltfreundlich betrieben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor, die am Samstag veröffentlicht wurde. Demnach nutzt nicht einmal jedes dritte Rechenzentrum des Bundes Strom aus erneuerbaren Energien. Die Bundesregierung antwortet auf die Anfrage, dass der Strombedarf der Bundesliegenschaften bis Ende 2024 komplett durch erneuerbare Energie gedeckt werden soll, einschließlich der Rechenzentren.
Die Smartphone-Bank Revolut wurde gehackt.
Die britische Smartphone-Bank ist nach eigenen Angaben Opfer einer Cyberattacke geworden. Das geht aus einer Mitteilung des Fintechs an die Aufsichtsbehörden in Litauen hervor. Demnach sind mehr als 50.000 Kunden von der Sicherheitsverletzung betroffen. In einer öffentlichen Mitteilung berichtete das Unternehmen, dass keine Kartendaten, PINs oder Passwörter abgegriffen wurden. Dort heißt es aber auch, dass die Hacker wahrscheinlich teilweise auf Kartenzahlungsdaten sowie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Kunden zugegriffen hätten.
Meta soll wegen Patentverletzungen 175 Millionen US-Dollar zahlen.
Laut eines US-Gerichts haben Facebook und Instagram 2015 und 2016 Patente bei ihren Livestreaming-Angeboten verletzt. Die Technik stamme in Teilen von Voxer, ein in Dallas ansässiges Unternehmen, das Walkie-Talkie-Apps und Funktionen bereitstellt. Über die Patentverletzung hatte ein texanisches Gericht zu entscheiden. Meta kündigte an, in Berufung zu gehen.
Die Bundesnetzagentur schlägt ein neues Verfahren für Mobilfunkauktionen vor.
Ende 2025 enden die Zuteilungen für die Nutzungsrechte der Mobilfunkfrequenzen bei 800, 1800 und 2600 MHz. Die Bundesnetzagentur hat diese Woche ein Verfahren für die Neuvergabe von Mobilfunkrechten vorgeschlagen. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier soll die Lizenzdauer im 800 MHz-Bereich ohne eine weitere Auktion um 8 Jahre auf Ende 2033 verlängert werden. Im Gegenzug wird das Lizenzende für den Frequenzbereich von 900 MHz um 8 Jahre von Ende 2033 auf Ende 2025 vorgezogen.
Die globale Mobilfunkversorgung steigt weiter an.
Ende 2021 nutzten 5,3 Milliarden Menschen bzw. 66% der Weltbevölkerung ein Mobiltelefon. 4,3 Milliarden davon nutzten auch das mobile Internet. Dazu gehören mehr als 3,3 Milliarden Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen Handys in vielen Fällen auch die einzige Form des Internetzugangs sind. Das gab die globale Mobilfunkbranchenorganisation GSMA in einem Report bekannt, der diese Woche in New York veröffentlicht wurde.
Die Bundesregierung will Cyberangreifer schärfer verfolgen.
Das kündigte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Johann Saathoff diese Woche auf dem Jahreskongress der Initiative Deutschland sicher im Netz in Berlin an. Die Polizeien im Bund und in den Bundesländern beobachteten weiterhin stark anwachsende Fallzahlen und insbesondere zunehmende Angriffe durch sogenannte Ransomware. Die Aufklärungsquote liege in diesem Bereich gerade einmal bei 29%, auch weil die Täter ihre Spuren im Netz mit Anonymisierungsdiensten verschleierten oder vom Ausland aus agierten.
Sternzeit, 24. September. Der große Salzsee schrumpft. Satelliten in der Erdumlaufbahn haben einen perfekten Blick auf Seen am Boden. Über Jahrzehnte ließ sich verfolgen, wie nicht nur der Aralsee in Asien schrumpft, sondern auch der große Salzsee in Utah. Der Pegel ist so niedrig wie nie zuvor seit dem Beginn der Messungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Salzsee hat rund die Hälfte seiner Fläche eingebüßt. Über 2000 Quadratkilometer Seeboden liegen trocken. Der Wasserstand schwankt jedes Jahr, weil im Sommer viel Wasser verdunstet, das im Winterhalbjahr durch Regen und Schneeschmelze wieder aufgefüllt wird. Doch seit langem verliert der große Salzsee in der Summe Wasser, weil es infolge des Klimawandels zu wenig Niederschlag gibt. Zudem ziehen viele Menschen nach Utah, für deren Versorgung immer mehr Wasser benötigt wird. Satellitenbilder zeigen, wie sehr sich Salt Lake City in den vergangenen Jahrzehnten ausgedehnt hat. Der ausgetrocknete Seeboden enthält Kupfer, Arsen und andere Schwermetalle, Überreste einstiger Minen. Diese Stoffe geraten nun in die Luft. Europas Sentinel-5P-Satellit zeigt deutlich die Zunahme von Aerosolen in der Umgebung des großen Salzsees. Dies bedroht die Gesundheit der Anwohner. Durch das Verdunsten wird das verbleibende Wasser immer salziger, wodurch die Krebstiere sterben könnten und mit ihnen die vielen Vögel, die am See Rast machen und von ihnen leben. Die Erdbeobachtung durch Satelliten löst nicht die Probleme auf der Erde. Aber sie zeigt, wie es unserem Planeten geht und was zu tun ist, etwa am ehemals großen Salzsee.
Kirchensteuer abschaffen, ja oder nein? Darum geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.